in dem Tokyo Tower sieht man über den Fuji hinaus. Also wir haben wirklich die Spitze vom Fuji gesehen, was für mich dann schon eines der Highlights war, neben natürlich der super tollen Skyline, über die man gucken konnte. Man hat wirklich 360 Grad Ausblick.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Svenja und direkt neben mir sitzt wie immer der liebe Benni.
Hallo.
Wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und das Land, worum es heute geht, das ist nicht nur ein Fernreiseziel, sondern verspricht bei einem Besuch auch noch das Eintauchen in eine ganz fremde Kultur. Und das finde ich ehrlich gesagt persönlich immer super spannend. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also es ist definitiv was anderes, ob ich eine Fernreise mache oder in Europa unterwegs bin. Ich glaube, neue Kulturen kennenzulernen ist eigentlich immer sehr, sehr aufregend.
Ja, genau, finde ich nämlich auch. Und ich finde, Pauschalreisen zum Beispiel mache ich auch super gerne. Einfach mal eine Woche am Strand liegen und da entspannen. Aber ich finde, gerade wenn es halt auf eine Fernreise geht, dann möchte ich da auch irgendwie die Kultur entdecken. Gerade wenn sie etwas anders ist als zum Beispiel bei uns oder in Europa.
Definitiv. Also ich will jetzt nichts gegen Pauschalreisen sagen, das mache ich auch gerne. Aber tatsächlich fühlt man sich wirklich deutlich erholter oder oftmals auch, man fühlt sich länger weg, als wenn man einfach nur 14 Tage irgendwo am Strand oder ja mit einem Mietwagen rumgefahren ist, als wenn man wirklich in einem fremden Land war und eine neue Kultur kennengelernt hat, dort eingetaucht ist und letzten Endes dann natürlich auch mit viel mehr Eindrücken wiederkommt.
Ja, absolut. Kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Und ihr Zuhörer, ihr habt das bestimmt im Folgentitel schon gelesen, dass es diesmal um Japan geht. Und Japan ist halt genau so ein Reiseziel.
Absolut. Deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt auf unsere heutige Folge.
Yep, ich auch. Aber bevor wir in das Thema richtig einstarten und unseren Gast auch mit ins Boot holen, habe ich wie immer noch mal ein paar Facts für dich mitgebracht, Benni. Und bei der Recherche nach so ein paar coolen Facts bin ich auf so massig Input gestoßen. Ich habe mich jetzt mal auf zwei beschränkt und ich bin mal gespannt, ob du die kanntest und was du dazu sagst.
Na komm, dann schieß los.
Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin auf der Reise generell eigentlich so ein kleiner Foodie. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, ich gehe gerne in Restaurants essen. Ich mag das aber auch total gerne, irgendwie an einem Stand sich Essen zu holen und dann damit quasi mit dem Essen in der Hand durch die Stadt zu laufen und sich Sehenswürdigkeiten oder generell auch einfach die Stadt anzuschauen. In Japan ist es aber so, dass es überhaupt nicht gern gesehen ist und eher als unhöflich gilt, wenn du mit Essen durch die Straße läufst.
Oh wow, das
wäre für mich eher schade.
Tatsächlich aber auch nicht. Also man kennt es ja von manchen Ländern, wie zum Beispiel Singapur, wo bestimmte Gegebenheiten auch nicht erlaubt sind. Ich glaube, irgendwie was fallen zu lassen oder Papier auf die Straße zu werfen, was man ja normalerweise auch nicht macht. Mhm. Aber dort steht das unter Strafe. Aber dass in Japan mehr oder weniger Essen in der Öffentlichkeit auf der Straße nicht gerne gesehen wird, wusste ich tatsächlich nicht.
Ich nehme mich auch nicht. Und ich fand's, ich meine, auf der einen Seite ist es schön, weil dann kannst du dir Zeit nehmen für dein Essen und du bist dann vielleicht auch gerade genau da und nirgendwo anders. Aber ich finde es halt gerade, wenn man irgendwie so einen Tag Sightseeing oder so macht, eigentlich total praktisch, dass du dann während des Essens auch einfach dir irgendwas anderes schon anschauen kannst.
Manchmal muss es ja auch schnell gehen.
Ja, eben. Gerade wenn du so eine Rundreise hast, ja nicht ewig Zeit.
Genau.
Und das Zweite, was ich vielleicht auch gerade, wenn man mal nach Japan reisen möchte, ganz interessant fand, ist, dass es anders als in Deutschland absolut gar nicht üblich ist, Trinkgeld zu geben. Oh. Also gerade wenn du jetzt irgendwo isst oder so, wird das eher als unhöflich gesehen und oft auch abgelehnt.
Also wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich meine, die Japaner sind ja an und für sich auch ein sehr, sehr strukturiertes Volk, glaube ich zumindest. Deshalb bin ich auch mal gespannt, was wir noch erfahren werden im Laufe des Podcasts. Mhm. Aber ich dachte tatsächlich, dass sowas auch als Höflichkeitsgeste wirklich auch gern gesehen wird. Also ist für mich tatsächlich auch neu.
Ja, und ich würde mal sagen, damit ihr auch bestens vorbereitet seid, in Japan in keine komischen Situationen zu geraten, sprechen wir heute ausführlich über alles, was ihr wissen müsst. Und damit würde ich unseren heutigen Gast begrüßen, Johanna. Herzlich willkommen.
Hallo Johanna.
Wir haben ja jetzt gerade schon angefangen, darüber zu sprechen, dass es um Japan geht und auch so erste kulturelle Unterschiede vielleicht festgestellt. Du warst ja in Japan und dein Japan-Urlaub war ja aber nicht einfach nur ein ganz normaler, klassischer Urlaub, sondern es war ja eine ganz besondere Reise für dich, richtig?
Ja, genau. Also der Japan-Urlaub war nicht nur Japan-Urlaub, sondern auch meine Hochzeitsreise. Also es ging direkt 3 Tage nach unserer Hochzeit los in die Ferne nach Japan. Und da hat uns dann direkt schon Tokio begrüßt.
Wow, sehr, sehr spannend. Aber erzähl uns doch mal, wie kommt man denn darauf, seinen Hochzeitsurlaub in Japan zu verbringen? Also normalerweise kennt man ja Mauritius, Malediven, Seychellen. Ja. Und dann ist Japan doch echt ausgefallen. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Also es ist eigentlich ganz witzig. Japan stand zwar irgendwie schon auf meiner Liste an Ländern, so da möchte ich irgendwann mal hin, war jetzt aber nicht so das Top-1-Reiseziel, was ich jetzt im nächsten Jahr unbedingt erleben möchte. Es kam dann irgendwann dazu, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, der Feuer und Flamme für dieses Land war. Also ich sitze hier, rede mit euch und schaue auf unsere Katana-Sammlung, auf die Mangas von meinem Mann. Also es ist schon auch bei uns zu Hause sehr viel Japan. Und in diesen Jahren, die ich mit ihm zusammen war, konnte ich dieses Land und die Kultur kennen und auch lieben lernen. Und als es dann um die Planung zur Hochzeitsreise ging, war es gar keine Diskussion, wo es hingeht. Da stand einfach fest, Japan muss es sein. Genau. Und so sind wir dann nach Japan geflogen.
Echt spannend. Das heißt, ihr wart auch schon vorher öfter in Japan?
Nein, noch gar nicht. Also Hochzeitsreise war wirklich Premiere mit Japan. Das überlegt man sich natürlich schon länger mal nach Japan zu fliegen. Das ist nicht okay. Ich buche jetzt meinen Urlaub, meine Woche in Mallorca. Und dann haben wir gesagt, die große Reise, wofür wir uns auch 18 Tage Zeit genommen haben, geht nach Japan.
Super spannend.
Ja, voll. Jetzt sagst du ja gerade schon, Japan ist nicht so unbedingt ein Reiseziel, was man mal eben kurz entscheidet, wie jetzt zum Beispiel nach Mallorca zu fliegen. Fangen wir doch vielleicht mal mit den klassischen Facts an. Was sind denn so Grundsachen, die man für Japan wissen müsste? Also wie ist es überhaupt mit dem Flug? Gibt es da Zeitverschiebungen? Und wenn ja, wie groß ist die denn überhaupt? Gibt es vielleicht auch Direktflüge?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Direktflüge. Wenn ich jetzt mal sage, okay, wir fliegen ab Frankfurt, ist man ungefähr so 13 Stunden nach Tokio unterwegs. Meistens wird Haneda angeflogen. Tokio hat theoretisch zwei Flughäfen, Haneda und Narita. Ich persönlich würde jedem empfehlen, Haneda zu nehmen. Das ist ein kleiner Aufpreis von 200 Euro ungefähr, kann man so pauschal ungefähr sagen. Narita liegt sehr weit außerhalb der Stadt. Also Haneda liegt wirklich eigentlich in der Stadt. Man ist in 20 Minuten drinnen. Es gibt, wie gesagt, die Direktflüge. Man kann aber natürlich auch stoppen. Viele fliegen zum Beispiel über Singapur, gibt es Verbindungen. Es gibt Verbindungen über Peking. Also da haben wir wirklich ein riesengroßes Portfolio an Stop-Verbindungen. Aber Direktflüge gibt es natürlich auch ab Frankfurt. Die Japaner sind 8 Stunden vor uns. Das muss man halt einfach wissen. Ja, das sind so die Hard Facts erstmal.
Was mich aber tatsächlich noch interessieren würde, gibt es dann noch eine Alternative? Ich meine, wir reden jetzt darüber, in Tokio zu starten. Kann man in Japan auch rein theoretisch an einem anderen Ort starten? Oder ist der klassische Ausgangspunkt immer Tokio?
Also dazu muss man wissen, Tokio besteht ja aus mehreren Inseln oder Teilinseln. Meine Reise war jetzt ausschließlich auf der Hauptinsel, also auf Honshu. Das ist die Insel, wo auch Tokio liegt. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte natürlich den Norden, die Sapporo-Gegend zum Beispiel kennenlernen oder ich möchte sozusagen das Hawaii Japans mit Okinawa und den kleinen Inseln kennenlernen, dann fliegt man natürlich nicht unbedingt nach Tokio. Meistens führt aber kein Weg an Tokio vorbei. Deswegen, wenn man Tokio auf der Liste hat, ist es klug, einfach direkt mit Tokio zu beginnen.
Okay, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was erfahren, aber was mich jetzt total interessieren würde, wie war denn deine Tour oder besser gesagt, wie war dein Reiseverlauf?
Also wir sind nach Tokio geflogen, haben ein paar Tage in Tokio verbracht und sind dann mit dem Shinkansen, also den Schnellzügen, einmal durchs Land runter in den Süden nach Hiroshima und sind dann der Küste entlang gefolgt, wieder nach Tokio zurück. Also wir sind dann nach Osaka gefahren, darauf folgte dann Kyoto, ein Stopp am Fuji musste dabei sein und dann ging es nochmal für ein paar Tage nach Tokio und irgendwann mussten wir auch wieder nach Hause.
Es würde mich mal interessieren, wie das generell so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Japan ist, weil man hört ja doch schon öfters, dass es im Vergleich zu den deutschen Bahnen, sag ich jetzt mal, ein totaler Unterschied ist, nach Japan zu kommen, weil da auch alles super pünktlich ist und auch das Streckennetz wohl sehr gut ausgebaut ist. Seid ihr dann hauptsächlich auch mit dem Shinkansen da gefahren oder gab es da Probleme? Ist es so, wie man sich das dann auch vorstellt?
Also es ist so eine zweierlei geteilte Sache. Die ganzen Verbindungen von den Großstädten, also vor allem die Strecke, die ich eben genannt hatte, Tokio nach Hiroshima und dann die Strecke zwischen den Städten, die längeren Strecken, wie ich sagen würde, fährt man eigentlich immer mit dem Shinkansen. Man ist super schnell von A nach B gekommen. In den Städten sieht es wieder ein bisschen anders aus. Es gehört ja auch zur ÖPNV dazu. Da haben wir U-Bahnen und Busse. Je nach Stadt ist es ein bisschen unterschiedlich. Mit dem Shinkansen zu fahren war... Wie soll ich das sagen? Es war ein kompletter Positivschock.
Oh, okay. Also,
wirklich, die Züge sind auf die Minute pünktlich. Sobald es wirklich eine Verspätung gibt, passiert das wirklich so, wie man es auch aus Social Media und aus dem Netz einfach kennt. Die Mitarbeiter von dem Zug, die Zugbegleiter, verbeugen sich vor jedem und entschuldigen sich bei ihm zur Verschwendung der Zeit des Reisenden. Ich glaube, wenn das hier so wäre, würden gar keine Züge mehr fahren. Das ist immer ganz, ja, wirklich. Also die Züge wirklich pünktlich auf die Minute, auf die Sekunde genau. Und dann, was ich auch interessant fand, wie geräumig diese Züge sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erste Klasse bei der Deutschen Bahn zum Beispiel gefahren seid.
Ich habe sie gesehen, noch nicht gefahren.
Genau, also die erste Klasse ist natürlich schon ein größerer Unterschied zur zweiten Klasse. Jetzt sage ich euch aber, dass die erste Klasse in Deutschland nicht mal der zweiten Klasse in Japan entspricht.
Wow,
also, das hört sich gut an.
Sehr gut.
Wir haben wirklich Abstände vom Sitz zum vorderen Sitz. Da passt nochmal ein Koffer zwischen eure Beine und dem vorderen Sitzlehne und eure Beine sind nicht gequetscht. Was auch wichtig ist, man muss immer sitzen im Shinkansen. Die fahren natürlich mit einer horrenden Geschwindigkeit umher. Das wäre schon fatal, wenn man steht und der Zug abbremsen müsste. Deswegen, man muss sitzen, man muss sich auch immer einen Sitz reservieren. Mhm. Das geht kostenfrei vorab. Aber dadurch, dass man sitzen muss, hat man auch ein rollendes Bordbistro. Also es kommt wirklich wie im Flugzeug eine Zugbegleiterin vorbei und fragt einen, ob man einen Snack haben möchte oder ein Getränk, ob es eine Bento-Box, also ein etwas größeres Mittagessen sein darf und beantwortet auch alle Fragen.
Was kostet denn so eine Fahrt? Also sind die Tickets deutlich teurer im Vergleich jetzt hier zu Deutschland oder mit was muss man da rechnen?
Ich kann euch die genauen Preise gar nicht sagen, weil wir haben ein Angebot genutzt, was ausschließlich für Touristen erreichbar ist, nämlich den Japan Rail Pass. Das ist ein Pass, den muss man sich unbedingt vor der Reise beantragen. Die kann man sich holen für verschiedene Dauern, 7, 14 oder 21 Tage. Und mit diesem Japan Rail Pass, also man bekommt dann erst einen Voucher, den kann man dann vor Ort umswitchen in wirklich den Japan Rail Pass. Und mit dem kann man dann 7 Tage fast alle Shinkansen-Verbindungen fahren, die man möchte. Oder natürlich 14 oder 21 Tage, je nachdem, wie lange man sich die Dauer gekauft hat. Es gibt 2, 3 Strecken, die sind ausgenommen. Aber auf unserer Tour, die wir gemacht haben, kommt man eigentlich gar nicht in die Shinkansen, die ausgenommen sind, weil die führen eigentlich nur auf die anderen 2 Inseln direkt an Honshu angliedernd. Da zahlt man, also unsere Japan Rail Passe waren noch ein bisschen günstiger. Es gab leider eine Preiserhöhung im Oktober. Ich glaube, bei den 7 Tagen liegt man bei fast 400 Euro pro Person in der Standardklasse, von der ich gerade erzählt habe. Man kann sich den Japan Rail Pass aber auch für die erste Klasse kaufen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Preis gar nicht so teuer. Also gemessen daran, dass man, wenn ich dich richtig verstanden habe, unbegrenzt dann den Shinkansen nutzen kann?
Ja, genau. Man kann ihn unbegrenzt verwenden auf eigentlich fast allen Strecken und man kann wirklich dauernd hin und her fahren. Wir haben jetzt zum Beispiel die 14 Tage Japan Rail Pass gehabt, weil wir hatten natürlich eine Vor- und Nachübernachtung in Tokio. Man musste nämlich nicht direkt für den gesamten Reiseverlauf kaufen, sondern erst ab dem Tag der ersten Nutzung. Und da ist es manchmal klug zu rechnen, wie viele Tage brauche ich denn eigentlich? Weil manchmal braucht man dann anstelle von 14 Tagen vielleicht doch nur die 7 Tage, weil man nur in den 7 Tagen zwischen verschiedenen Städten hin und her fährt.
Ja klar, macht total Sinn. Und ja, so wie du das erzählst, gerade wenn da diese Dreierreihen sind und man auch sitzen muss, kann ich jetzt zumindest auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich gar nicht so überfüllt ist.
Auf jeden Fall. Also ich kann euch ja kurz mal erklären, wie es überhaupt funktioniert, dass man in den Zug kommt, um zu sitzen. Man hat diesen Japan Rail Pass, da ist so ein kleiner QR-Code drauf und an dem Bahnhof, an dem man starten möchte. Es gibt nicht an jedem Bahnhof eine Shinkansen-Verbindung, die sind aber ausgeschildert. Man geht einfach zum Shinkansen-Bahnhof und scannt diesen QR-Code an einem Automaten und sucht sich dann die Verbindung raus, also wo möchte man hin. Man gibt immer das Ziel an. Zum Beispiel in Tokio gebe ich an, ich möchte nach Hiroshima. Und dann zeigt er einem die kommenden Verbindungen. Und das war auch ein mega krasser Schock, weil man kommt innerhalb von 10 bis 20 Minuten Abständen fast in jede Richtung in Japan. Es ist wirklich so ein gutes Streckennetz und auch wie häufig sie fahren. Also wirklich gar kein Problem. Man kann wirklich auschecken aus dem Hotel, an den Hauptbahnhof oder an den Shinkansen-Bahnhof gehen und eigentlich in 10 Minuten den nächsten Zug nehmen. Man hat das nicht, dass man sich 3 Tage, 4 Tage voll Gedanken machen muss. Oh, welche Verbindung nehme ich jetzt? Was habe ich? Man kann das wirklich sehr spontan machen.
Wie schön, das kennt man ja hier gefühlt nur aus Großstädten eigentlich. Ne? Gerade, ich meine, Berlin hast du noch die Möglichkeiten oder Köln oder so, aber sobald es ein bisschen ländlicher wird, wird es ja hier doch schon eher schwierig.
Genau, also da wirklich super spontan kann man sich überlegen, in welche Richtung man fahren möchte, ob man jetzt noch 10 Minuten Pause länger macht oder nicht.
Ich habe mal gehört, dass Japaner sich, bevor sie mit dem Zug fahren oder mit dem Flugzeug fliegen, im Vorfeld schon Gedanken machen, wo ihr Platz ist und wo sie am besten einsteigen, um möglichst wenig Aufwand zu erzeugen, auch für die Mitreisenden. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so und es ist auch etwas, das wir uns sehr schnell angeeignet haben, weil man hat viele Ausschilderungen, die einen auch dabei sehr unterstützen, keine Last für die anderen Reisenden zu sein, wenn man es mal so hart formulieren möchte. Mhm. Es steht wirklich auch, zum Beispiel, wenn man in die U-Bahn einsteigt, ist wirklich aufgelistet, in welchem Waggon ich am besten einsteige und welchen Weg ich nehmen soll, um für mich den schnellsten Weg und auch für die anderen Reisenden den am wenigsten störenden Weg zu nehmen, um an mein Ziel zu kommen.
Ah, mega cool. Das wäre vielleicht etwas, was man von der Kultur Japan auch mal mit nach Deutschland bringen könnte.
Oh ja, das haben wir auch, das war eines der ersten Dinge, die wir gesagt haben, als wir in Frankfurt wieder gelandet sind.
Da kam dann der Kulturschock wahrscheinlich.
Ja, also ich muss wirklich sagen, apropos Kulturschock, der Kulturschock auf der Heimreise, um wieder in Deutschland zu sein, war größer als der Kulturschock, als wir in Japan gelandet sind.
Ach krass, dann habt ihr euch so schnell schon daran gewöhnt, dass die Dinge wirklich auch anders sind.
Japan motiviert auch dazu, sich schnell anzupassen und das alles schnell aufzunehmen, weil es einfach sehr angenehm ist. Es ist keine Umstellung, die es einem am Anfang vielleicht etwas schwerer macht, sondern diese Umstellung in die japanische Kultur gibt einem selbst ein bisschen, also es ist eine positive Umstellung für mich selbst und daran gewöhnt man sich natürlich ultra schnell.
Mhm. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Aber gemessen jetzt an deiner gesamten Reise, wir haben jetzt schon sehr viel über die Transportmittel erfahren. Was waren denn so die Highlights deiner Reise, also von Städten oder von irgendwelchen Erlebnissen? Was waren so wirklich die Punkte, die dir mit am eindrucksvollsten im Gedächtnis geblieben sind?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es so vieles gibt, was ich euch erzählen möchte.
Umso schöner eigentlich.
Genau, ich spreche für Japan.
Genau, ich will jetzt einfach mal sagen, was mir an den Städten aufgefallen, also was nicht an den Städten aufgefallen ist, sondern welche Highlights ich in den Städten hatte, an Ausflügen, die wir hatten. Also zum Beispiel starten mit Tokio. Der erste Stopp, den wir hatten, Tokio, da hatten wir unfassbares Glück. An einem Abend sind wir in ein Viertel gelaufen, von dem wir gar nicht wussten, dass in dem Viertel der Tokyo Tower ist, weil wir uns ganz anders verortet hatten. Das war an einem Abend, wir waren so gegen 17, 18 Uhr dort und haben gesagt, naja, jetzt sind wir da, dann machen wir das auch. Man kann nämlich hochfahren auf diesen Tokyo Tower. Im Erdgeschoss ist so eine kleine Ausstellung und man hat zwei Aussichtsplattformen. Wir sind nach ganz oben gefahren, dafür zahlt man ein bisschen extra und wir haben es wirklich aus Zufall perfekt abgepasst, weil wir sind genau zum Sonnenuntergang oben gewesen.
Wow.
Wie romantisch.
Ja, das ist doch bestimmt ein super schöner Ausblick.
Ja, super schöner Ausblick, super romantisch. Dann geht die Sonne unter und man muss sich das vorstellen, in dem Tokyo Tower sieht man über den Fuji hinaus. Also wir haben wirklich die Spitze vom Fuji gesehen, was für mich dann schon eines der Highlights war, neben natürlich der super tollen Skyline, über die man gucken konnte. Man hat wirklich 360 Grad Ausblick. Also man kann wirklich einmal drumherum laufen.
Ist es da zeitlich begrenzt oder kannst du dann da oben so lange bleiben, wie du möchtest?
Du darfst oben so lange bleiben, wie du möchtest.
Toll.
Das war super. Wir sind, glaube ich, 2,5 Stunden oben geblieben. Natürlich den Sonnenuntergang angeguckt und dann diesen Switch von Tokio bei Tag zu Tokio, die Metropole, bei Nacht. Wenn dann die Lichter angehen, diese ganzen Billboards, diese riesengroßen Plakat-Bildschirme mit der Werbung, die läuft, zu sehen. Das ist einfach, da hat man so viele Facetten nochmal von Tokio von oben gesehen. Das war wirklich schön. Und was auch toll ist, man hat ein kleines Handy, was man mitbekommt, einem Headset. Und dann kann man sich die Häuser, die sehr prägnant in der Skyline zu sehen sind, anklicken. Und man bekommt Informationen darüber. Auch auf Deutsch. Es war eine der einzigen Örtlichkeiten, die auch eine deutsche Übersetzung hatten. Und das war super interessant, viele Infos zu bekommen und einfach diese Stadt anzuschauen. Ich konnte mich wirklich nicht satt sehen.
Das hört man richtig raus, so wie du erzählst. Man hört richtig, dass da viel Leidenschaft drin steckt.
Und Begeisterung, die hört man definitiv auch.
Ja, also das war wirklich so schön, weil es war auch so ein Überraschungsfaktor, weil wir da einfach zufällig waren. Also das war eines der Highlights in Tokio auf jeden Fall. Wir waren ja zweimal in Tokio, einmal zu Beginn der Reise und einmal zum Ende der Reise und haben uns das aufgeteilt, welche Region der Stadt wir uns am Anfang anschauen und welche auf den letzten 3 Tagen. Und in den letzten 3 Tagen, weil ich gerade bei Tokio bin, waren wir auch in der TeamLab-Ausstellung. Manche kennen das wahrscheinlich aus dem Netz. Das ist eine immersive Kunstausstellung, durch die man laufen kann. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Man hat verschiedenste Räume, die ganz viele deiner Sinne ansprechen. Du wirst in eine ganz andere Welt entzogen. Einmal wadest du durch knöchelhohes Wasser und hast dann durch Lichteffekte drauf projizierte Kois oder Blumen und hörst Musik dazu. Also das hat einen dann in eine ganz andere Welt entführt. TeamLabs würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das war auch ein wunderschönes Erlebnis. Hier ist es nur wichtig zu wissen, auf jeden Fall Karten vorreservieren.
Wirklich guter Hinweis. Und ich glaube, das ist auch wirklich mal was ganz anderes, was man halt hier einfach nicht so kennt, ne?
Richtig, richtig.
Wie ist es denn generell bei den Orten, an denen du warst? Also du hast ja gesagt, du warst nicht nur in Tokio, sondern auch Osaka und ein paar anderen Orten noch. Gab es da einen Ort, wo du gesagt hast, boah, abgesehen von Tokio, was ja wirklich eine Weltmetropole ist, das wäre ein Ort, wo ich sage, der war so schön, der hat mich irgendwie so geflasht. Da muss man auch unbedingt mal hin.
Den man vielleicht auch im Vorfeld gar nicht so im Sinn hatte, weil man kennt ja meistens auch immer nur so ganz große Highlights von Japan, auch sehr bekannte Highlights, aber oftmals gibt es ja auch wirklich diese kleinen Plätze, wo man im Vorfeld gar nicht so drüber nachdenkt.
Ja, da auch wieder eine lange Liste. Grundsätzlich Hidden Places hatten wir vor allem, egal in welcher Metropole, in dem wir einfach nur spazieren gegangen sind. Da, so witzig es auch klingt, hat uns eine App wirklich viel geholfen.
Ja, ich bin gespannt.
Pokémon Go. Man mag es nicht glauben.
Ist das noch ein Ding?
Spielt man das noch?
Also die Japaner spielen das sehr viel. Wir haben zum Beispiel einen Opa auf einem Fahrrad gesehen, da hatte 4, 5 Handys aneinander dran und hat Pokémon Go gespielt. Ja. Und wir haben das auch genutzt, wir nutzen es auch in Deutschland, aber vor allem in Japan hat uns das geholfen. Weil da gibt's immer so Pokestops, die man drehen kann. Mhm. Und diese Pokestops sind meistens irgendwelche, wie soll ich sagen, Orte, die man kennt. Also wirklich Markierungen in der Stadt. Es ist ein Kaufhaus, ein Brunnen. Und so ist es in Japan mit Schreinen. Und so entdeckt man wirklich super kleine Alltagsschreine von den Japanern, die richtig süß sind, also wirklich schön gestaltet sind, andere Themen haben. Und also für Leute, die wirklich mal die kleinen Schreine sehen möchten, wo auch die Japaner zum Beten hingehen, Pokémon Go installieren, dafür reicht's allemal.
Voll interessant zu hören. Ich habe das damals mal gespielt, wo es rauskam. Da war das ja auch in Deutschland ein totaler Hype. Aber so schnell wie der Hype kam, so schnell war es irgendwie dann auch wieder weg. Ich hätte nicht gedacht, dass das in Japan noch so ein Ding ist.
Das ist in Japan noch ganz anders.
Gut, aber macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Dieses ganze Anime und ich weiß gar nicht, ob Pokémon auch japanisch ist.
Ja.
Ja? Ja, dann macht es ja noch mehr Sinn, ne?
Genau. Also das als kleine Orte, die natürlich versteckt in jeder Stadt sind, egal ob Tokio, Osaka, Kyoto. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Städte gehen, Kyoto muss dabei sein. Also Kyoto lege ich jedem ans Herz, vor allem den Bezirk Gion.
Warum?
Das ist wirklich... Es ist das Edo-Zeitalter, also Kyoto war mal die Hauptstadt, bevor es Tokio wurde. Und das sieht man Kyoto auch noch an, vor allem weil Gion das Viertel ist, was noch aus dem Edo-Zeitalter sehr gut erhalten ist. Man hat die alten Pagoden, die alten kleinen Häuser, wirklich so wie man sich Japan ein wenig vorstellt. In Gion kann es euch auch passieren, dass ihr eine Geisha trifft. Das ist wirklich sehr schön. In Gion findet ihr auch ganz viele alte Handwerke noch. Also ich komme aus Nürnberg. Wir haben hier eine Gasse, die sehr viel mit Fachwerkhäusern ist. Also wirklich sehr, sehr mittelalterlich, könnte man sagen. Und es ist ein bisschen, also Gion hat mich ein bisschen an zu Hause erinnert, weil es natürlich auch wieder das Eintauchen in das alte Japan ist mit irgendwie Ähnlichkeit zu Hause. Diese Gassen, diese alte Handwerkskunst, diese alte Architektur, das war schon wirklich wunderschön.
Würdest du empfehlen, Japan auf eigene Faust zu machen, dass man selbst wie mit dem Zug fährt und selbst sich so ein Stück weit organisiert? Oder würdest du sagen, es macht an der einen oder anderen Stelle Sinn, vielleicht doch eher auf eine geführte Rundreise zurückzugehen oder zurückzugreifen? Was würdest du da empfehlen?
Das ist sehr schwierig. Es kommt nämlich immer sehr aufs Individuum an. Ich bin jemand, ich habe gerne meine Freizeit, ich gestalte meinen Tag gerne frei und flexibel und wenn ich jetzt die Idee habe, vielleicht doch was anderes anzuschauen, dann möchte ich das gerne machen. Japan ist auf jeden Fall individuell bereisbar, ohne Reiseleiter, als Freundesgruppe, als Paar auch, als Alleinreisender bietet Japan alles, dass man das ohne Probleme machen kann. Genauso ist es sicherlich auch schön, eine geführte Gruppenreise zu machen mit einem Reiseleiter, der natürlich nochmal ganz viele andere Aspekte der Kultur, der Geografie, des ganzen Japans einfach nochmal ein bisschen mehr beleuchten kann. Die Reiseleiter entführen einen dann nochmal in andere Regionen, erzählen nochmal vielleicht sehr interessante Fakten über die Sachen. Man braucht es nicht unbedingt, einen Reiseleiter als Reiseorganisator zu haben, aber ich finde, wenn man Informationen über das alles haben möchte, die über den Standard hinausgehen, den man sich auch erlesen könnte, würde ich jedem sagen, nehmt eine geführte Tour.
Also du hattest in keinerlei Weise an irgendeinem Punkt Probleme, dich vor Ort zu navigieren oder zu verständigen oder gegebenenfalls vielleicht auch die eigentliche Sehenswürdigkeit zu finden. Du sagst, man kann das sehr gut alleine machen.
Auf jeden Fall. Man kann sich natürlich auch durch Technik unterstützen. Es wäre gelogen, wenn ich euch sagen würde, ich habe das alles alleine hingekriegt. Apps helfen einem sehr, das Handy hilft einem sehr. Man kann auch mal einen Japaner fragen. Es gibt viele Dinge, die einen dabei unterstützen. Ich war in keinem Punkt aufgeschmissen.
Aber Englisch ist da wahrscheinlich nicht so ein Ding, oder? Hast du es dann, keine Ahnung, mit dem Google-Übersetzer gemacht? Oder wie habt ihr euch dann verständigt, wenn du mal jemanden gefragt hast da vor Ort?
Teils, teils. Man muss wissen, es spaltet sich aktuell die Generation ein wenig. Wenn man mit Englisch jemandem etwas fragen möchte, geht lieber zu den älteren Japanern. Also meine Elterngeneration oder Großelterngeneration schon wirklich. Die junge Generation, die orientieren sich gerade in Richtung anderer Sprachen. Also Englisch eher die älteren Japaner befragen wirklich. Und alternativ, was ich immer mache, egal welches Reisezielgebiet, 2, 3 Sätze lege ich mir zurecht, die mir helfen können. Also ein Satz, den ich am meisten verwendet habe, war: Entschuldigen Sie, wo gibt es das und das? Also es ist ein Sumimasen doku desu ka, also Füllwort doku desu ka.
Wie nochmal? Das war zu schnell jetzt.
Also das Entschuldigen Sie, oder es ist eher ein Entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt halt anspreche, Sumimasen. Und dann hat man Füllwort und dann heißt es doku desu ka. Dann kann man zum Beispiel sagen, Sumimasen, toiletu doku desu ka. Und das heißt dann, entschuldigen Sie, gibt es hier eine Toilette?
Ah, und dann setzt man quasi nur die einzelnen Wörter da noch
genau,
mit rein.
Genau, genau. Ah. Und ab dem Moment, wo man einen Japaner auf Japanisch versucht anzusprechen und dann ins Englische switcht, also da leuchten die Augen von den Japanern und dann zücken die schon das Handy und spätestens da hat man dann den Übersetzer zum Beispiel dabei. Also sehr hilfsbereit auf jeden Fall und man kann sich wirklich gut helfen.
Das glaube ich. Also wenn hier jemand Ausländisches auf Deutsch versucht, mit mir zu sprechen, dann bin ich auch mal ganz begeistert. Also das kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die ältere Generation doch eher noch Englisch spricht und die anderen sich auf andere Sprachen fokussieren. Hätte ich aus dem Gefühl genau andersrum gedacht.
Ja, gebe ich dir recht, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Was mich aber noch interessieren würde zum Thema Reiseplanung, kann man Japan mit anderen Ländern kombinieren, sinnhaft kombinieren, dass man sagt, wenn man zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit hat, 4 Wochen Zeit hat, dass man neben Japan noch irgendein anderes Land besuchen kann, was thematisch vielleicht auch ein bisschen zusammenpasst, beziehungsweise gibt es noch Themen, die man bei der Reiseplanung nach Japan generell beachten sollte?
Ja, also für den ersten Teil deiner Frage, man kann Länder natürlich damit kombinieren. Was häufig immer gefragt wird, ist, kann ich denn eventuell bei der Flugverbindung, wenn man einen Stopp mit reinmacht, kann ich einen Stopover machen? Gebe ich mir nochmal 3, 4 Tage in Singapur, Peking oder was auch immer angeboten wird. Ob das sinnhaft ist oder nicht, muss man immer für sich selbst entscheiden. Was ich, wenn ich es kombinieren würde, Taipei. Also es gibt Verbindungen über Taipei. Und dann halt nach Tokio, dass man sich halt Taiwan nochmal mit anschaut oder halt die Metropole Taipei und das mal vergleicht mit Tokio. Also wenn man gerne noch ein weiteres Land mit dranhängen möchte. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich alleine jetzt, ich meine, ich habe 18 Tage dort verbracht und mir fehlt immer noch eine lange, lange Liste an Dingen, die ich gerne sehen und erleben möchte. Ich würde, glaube ich, jedem raten, der sich Japan ansehen möchte, und eintauchen möchte, lieber die Tage in Japan dran zu hängen und vielleicht ein, zwei Stops mehr zu machen.
Das kann ich total verstehen. Ich glaube, man hat sonst einfach wirklich so einen Overkill im Kopf an Eindrücken und Impressionen. Und ich glaube, auch gerade was du schon erzählt hast, klingt so vielfältig und auch ja kulturell so anders, dass man sich, glaube ich, wirklich darauf voll einstellen sollte.
Ja, man merkt richtig, dass das einfach ein Thema ist, wo definitiv man gefühlte 5 Folgen auch drüber machen könnte, total, weil es so umfangreich auch ist.
Ja. Gibt es denn irgendwas, was du im Vorfeld der Reiseplanung noch beachten solltest? Also braucht man ein Visum, um einreisen zu können? Oder gibt es irgendwas, was du dringend noch empfehlen würdest?
Ja, also natürlich ein aktueller Reisepass, der auch gültig ist. Es gibt noch so ein Entry-Document. Da wird man eigentlich nur noch mal gefragt, wer ist man, wie alt ist man, wo hat man die letzten Wochen vor der Reise verbracht. Das kann man vorab machen, man muss es nicht vorab machen. Ich würde es aber jedem empfehlen, weil nach Ausfüllen dieses Dokuments wird ein QR-Code generiert. Und mit diesem QR-Code kann man am Flughafen, wenn man landet in Haneda, ganz viele Passagiere einfach überspringen. Also wirklich an denen vorbeilaufen und einfach nur einen QR-Code scannen und man ist durch. Und für alle Leute, die eventuell nach Japan möchten und sich jetzt schon große Gedanken machen, ob der Platz im Koffer überhaupt reicht auf dem Rückflug. Es gibt in Japan ein Tax-Free-Shopping. Es gibt schon in anderen Ländern, aber dafür kann man sich auch vorab registrieren. Das heißt, ihr müsst die Steuer auf die Produkte nicht bezahlen, könnt also noch günstiger einkaufen gehen und dafür nur den Reisepass mitnehmen und diesen zweiten QR-Code fürs Tax-Free-Shopping einfach mit dabei haben.
Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Tipp.
Ja, mega praktisch.
Ja. Ja, uns ging es nämlich genauso. Wir haben extra vor Ort noch einen zweiten Koffer gekauft, also einen dritten, um unsere geshoppten Sachen mitnehmen zu können.
Wie sieht es denn aus? Ich habe gehört, kommen wir mal kurz zu dem Thema Unterkünfte. Ich habe gehört, dass die Unterkünfte, also insbesondere die Hotelzimmer, teilweise sehr, sehr klein sind. Beziehungsweise man kennt ja auch, ich glaube gerade aus der Metropole Tokio, dass sich Japaner dort auch wirklich solche Sleeping Cabs buchen teilweise. Wie waren denn deine Eindrücke, was das Thema Hotel angeht?
Also unsere Hotels waren eigentlich immer ziemlich groß für japanische Verhältnisse. Für japanische Verhältnisse heißt also so ein Hotelzimmer, wir waren nie unter 14 Quadratmeter.
Das geht, ja.
Das ist, denke ich auch. Genau, das ist ein Standardraum, würde ich jetzt sagen. Also es ist sehr modern eingerichtet. Man kann auch ohne Bedenken in ein Drei-Sterne-Haus. Dieser japanische Flair verlässt einen nicht im Hotel. Also sie lassen immer ein bisschen was mit einlaufen. Es war immer sauber, die Hotelangestellten waren immer sehr hilfsbereit. Also Hotel hatte ich gar kein Problem. Weil du es auch schon angesprochen hast, diese Sleep Capsules kann man machen. Das haben wir in Japan nicht gemacht. Ich habe das in einem anderen Land gemacht. Und ich würde sagen, mach das. Es ist wirklich eine ganz andere Erfahrung. Eine Nacht machen würde ich auf jeden Fall.
Ich finde das auch irgendwie total interessant, gerade weil es so anders ist als das, was man kennt.
Ja, also es ist wirklich anders. Aber auch die normalen Standardhotels in Japan sind wirklich gut. Wovon ich abraten würde, ist Frühstück zu buchen im Hotel.
Zu teuer, oder?
Verglichen mit den Alternativen, die man hat, finde ich Frühstück in den Hotels schon ein bisschen zu teuer. Und japanisches Frühstück ist eine ganz andere Welt zu einem europäischen Frühstück. Ich würde sagen, probiert es einmal aus im Hotel, bucht euch einen Tag ein Frühstück dazu und guckt, ob euch das taugt. Und wenn ja, dann bucht ihr einfach weiter. Und wenn nicht, dann geht ihr euch einfach in einem Kombini, also in einem 24-7-Shop, irgendwas auf die Hand holen. Natürlich nicht im Laufen essen, aber genau, das ist vielleicht die schönere Alternative.
Das heißt, du hast dann dort auch in Hotels wahrscheinlich kein westliches Frühstück, sondern wirklich auch ein lokales Frühstück, oder?
Genau, also es ist meistens das lokale Frühstück. Westliches Frühstück wird sehr vereinzelt angeboten und auch westliches Frühstück ist westliches Frühstück, wie sich das die Japaner vorstellen und nicht wie das westliche Frühstück wirklich ist. Es schmeckt nicht schlecht, um Gottes Willen. Es ist nur nicht mein Frühstück, was ich frühst brauche, um wach zu werden. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Es ist natürlich, es gehört zur Kultur dazu. Ich finde, das sollte man nicht missen. Probiert es aus und bestimmt dann für euch selber, ob es das ist jetzt für jede Früh oder ob ihr sagt, nee, ich brauche erstmal sowas wie ein Brötchen oder so. Das könnt ihr euch dann überlegen.
Ja, ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich mal beides ausprobieren. Einfach auch, um da das Traditionelle mal zu testen, wie das Frühstück sonst so wäre.
Definitiv, definitiv. Ich glaube, es gehört ja dann auch wirklich zu so einer Reise dazu, dass man das einfach mal testet. Aber ich habe jetzt eine Frage oder kommen wir zu einem Punkt, der tatsächlich bestimmt auch viele interessiert. Kommen wir zu dem Thema Preise. Denn wenn ich von Japan etwas höre oder auch an Japan denke, dann habe ich für mich immer so den Eindruck oder zumindest auch so das Gefühl, dass Japan doch ein sehr teures Reiseland ist. Wie stehst du dazu oder welche Erfahrung hast du gemacht?
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich dem nicht zustimmen kann.
Oh, wow. Sehr gut. Ja.
Japan war für mich überraschend preiswert. Unsere Reise, natürlich, wir haben sehr viel individuell gebucht. Unsere Reise war entsprechend günstig. Ich kann euch gerne die Preise nennen. Ihr werdet nur die Preise, die wir damals hatten, heute nicht mehr bekommen. Man muss sich überlegen, wir haben vor über 2 Jahren die Reise gebucht. Also ein Jahr vor der Reise haben wir gebucht und sind dann ein Jahr später geflogen. Also die Hotels inklusive Flüge, welche einen Zubringerflug hatten. Wir lagen ungefähr bei 5.000 Euro inklusive aller Hotels, Shinkansen-Tickets und Flüge. Alles, was vor Ort dann noch dazu kam, also wir hatten ja keinerlei Verpflegungen, Frühstück, Mittag, Abendessen, alles, was wir geshoppt haben, alle Ausflüge, die wir gemacht haben, alle Sites, die wir besucht haben, hatten wir über diese 18 Tage am Ende eine Kreditkartenabrechnung von 2.400 Euro.
Wow.
Für 18 Tage, 2 Erwachsene.
Das ist tatsächlich nicht viel.
Ja.
Also ich würde behaupten, das zahlst du auch in anderen Ländern. Wenn du guckst, was ihr auch alles gemacht und erlebt habt, dann finde ich das vom Preis her wirklich total angemessen.
Ja, und ich muss euch wirklich dazu sagen, wir haben nicht drauf geachtet, was wir ausgegeben haben. Wir haben gesagt, es ist Hochzeitsreise, wir gönnen uns alles, was wir möchten und lassen uns dann daheim überraschen, was es alles gekostet hat. Also wir haben uns massieren lassen am Fuji, da waren wir in so einem Spa-Hotel. Wir waren in den Universal Studios in Osaka, wir waren in Team Labs und das sind zum Beispiel Dinge, die nicht gerade günstig waren. Wir haben einen Kenbo-Kurs gemacht.
Was ist das?
Kenbo ist die Kunst, Geschichten durch Kampfkunst zu erzählen, mit einem Katana und einem Fächer und da hat man Abläufe, Choreografien, die durch Musik untermalt werden und sowas haben wir uns angeguckt und auch ausprobiert. Also da haben wir so einen Kurs gemacht, so einen kleinen, da durften wir die typische Kleidung anziehen und haben dann so kurze Samurai-Techniken gelernt mit einem Katana. Das war mega cool, das war super interessant, das hat mega Spaß gemacht. Ich wollte noch 3 Stunden dranhängen. Das war sehr cool. Und das war jetzt auch nicht gerade günstig. Und solche Ausflüge haben wir auf jeden Fall gemacht, die in dieser Rechnung halt schon mit drinnen waren. Also es war wirklich überraschend günstig.
Ja, mega. Also das ist, gerade wenn ihr so viele Ausflüge gemacht habt, dass es so günstig ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja.
Und gerade von deinen Erzählungen, finde ich, merkt man total, dass es doch auch hilfreich sein kann, einen Experten zu seiner Seite zu haben, gerade wenn es um das Thema Japan geht, weil du hast jetzt so vieles erzählt und so viele Tipps gegeben. Ich glaube, das alles selbst zu recherchieren, das ist so viel Aufwand und Arbeit, das ist super hilfreich und zeitsparend vielleicht auch einfach, für jemanden zu haben, den man einfach kurz mal seine Sachen fragen kann.
Absolut. Und ich finde auch, könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden und du hättest immer noch viele Informationen und Tipps für uns und auch viele Insights. Und letzten Endes kommt es ja auch darauf an, weil ich glaube, wenn man einen Spezialisten an seiner Seite hat, kann man im Vorfeld natürlich auch alles so ein bisschen besser planen, hat auch vielleicht schon die ein oder andere Empfehlung. Und wenn ihr jetzt konkret natürlich euch die Reise planen lassen wollt, könnt ihr das gerne machen unter www.reise-spezialisten.com. Aber wir verlinken auch nochmal in den Shownotes, oder Svenja?
Genau, das
perfekt.
Machen wir. So, und jetzt würde ich sagen, last but not least, wir haben immer noch eine Kategorie, die wir ganz am Ende der Podcast-Folge unseren Gästen stellen, beziehungsweise eine Frage, die wir unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen, was so dein bestes und außergewöhnlichstes Reiseerlebnis war. Das kann auch ganz losgelöst von Japan sein.
Ja, also Japan natürlich an sich habe ich 1000 schöne Momente gehabt, die auch meine Reiseerinnerung prägen. Aber eine Sache, die ich nie vergessen werde, ich war 2022 auf den Bahamas und bin mit den Schweinchen geschwommen. Das war natürlich wunderschön.
Das steht auch auf meiner Bucketlist noch.
Das, ja, das solltet machen. Ihr machen. Ja, das war so toll.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja gut, und dann würde ich sagen, mit der Vorstellung, wie du mit den Schweinchen schwimmst, schließen wir unsere Folge jetzt an.
Ich denke an Japan.
Gut, also. So, und da würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und falls dem so ist, freuen wir uns natürlich immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Und dir, lieber Johanna, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so viele Tipps gegeben hast, dir die Zeit genommen hast und über deine Japan-Reise berichtet hast.
Sehr gerne.
Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Und wenn ihr noch weitere Informationen und Impressionen und Inspirationen wollt, dann findet ihr uns auf Instagram unter dertour-reisebüro, in über 400 Reisebüros auch in eurer Nähe und auf dertour-reisebüro.de.
Genau, und damit würde ich sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.